Liebe Gemeinde oder heute lieber ganz persönlich, liebe Bertha, lieber Hein, hast du ein persönliches Lebensmotto? Also ein Motto für dein Leben, ein Leitwort? Das ist jetzt nicht die Frage nach eurem liebsten Bibelvers, sondern die Frage, ob man persönlich ein Leitwort hat. Es gibt ja so Leitworte, die Einzelne oder auch Gemeinschaften bewegen. Wir wissen, dass hier in der Region, da läuft irgendwo die Grenze, wo die Menschen früher gesagt haben, lieber tot als Slav, also wir gehen lieber drauf, als dass wir uns irgendwie einem Gutsherrn verschreiben lassen, die freien Friesen, das war ihr Motto, lieber tot als Slav. Also ein Wahlspruch oder ein Leitgedanke, der eine Hilfe sein kann im Alltag, als Entscheidungshilfe, als Leitlinie für das eigene Leben. Wir wurden gestern auf dem Landesverbandsrat in Bremen an die bald 200-jährige Geschichte des Baptismus hier in Nordwestdeutschland erinnert. Die älteste Gemeinde unserer Region, die Gemeinde Oldenburg, wird im nächsten Jahr 190 Jahre alt. Das heißt, sie ist 1837 gegründet worden. Und der Gründervater des deutschen, wie auch des kontinentaleuropäischen Baptismus, Johann Gerhard Onken, stammt aus Pfarre, beziehungsweise stammte aus Pfarre. Noch bevor er sich 1834 von einem baptistischen Theologieprofessor aus den USA in Hamburg wieder taufen ließ, also großtaufen ließ, gründete er 1825 zusammen mit dem evangelischen Pastor Johann Wilhelm Rautenberg in der Hamburger Vorstadt St. Georg die erste deutsche Sonntagsschule für Kinder ohne Schulbildung. Das war ja damals eine Not, dass die Mehrheit der Kinder sogar keine Schule besucht hat. In Hamburg wurde erst 1870 die allgemeine Schulpflicht eingeführt und man hat die Kinder ihre Arbeitskraft entsprechend eingesetzt. Nur am Sonntag, dem Tag der Sonntagsruhe und des Gottesdienstes, hatte man Gelegenheit und so haben der evangelische Pastor und Johann Gerhard Onken Kinder aus diesem Stadtteil St. Georg zusammengeholt, mit über 70 Kindern gestartet und haben ihnen Lesen und Schreiben beigebracht anhand der Bibel. Also haben mit ihnen Bibel gelesen und haben so die Sonntagsschule begründet, die ja zumindest namentlich bei uns dann sehr lange angehalten hat, als entweder nach dem Gottesdienst oder parallel zum Gottesdienst ein Programm für Kinder. Das hat seinen Ursprung noch vor der Gründung der Baptistengemeinden gehabt, dass er sich da engagiert hat. Und dieser sozialdiakonische Aspekt seiner Arbeit hat mit seinem Lebensmotto zu tun, hat sein Lebensmotto bereits sichtbar gemacht. Und das war damals so, wir haben hier vorne ja auch ein bisschen Latein, damals hat man die Dinge lateinisch formuliert, pro gloria Dei et bono publico. Also zur Ehre Gottes und zum Wohle des Volkes. Das war sein Motto. Pro gloria Dei et bono publico. Zur Ehre Gottes und zum Wohle des Volkes. Ein Motto, welches Onken zunächst seinem missionarisch-diakonischen Wirken in Hamburg gegeben hatte und welches dann zum Leitwort über seinem ganzen Leben wurde. Er hat dann auch später Schreiben so gesiegelt, er hatte sich da ein Siegel machen lassen, wo dann eben lateinisch dies drauf stand, zur Ehre Gottes und zum Wohle des Volkes. Das ist sein persönliches Leitwort gewesen, ein starkes Leitwort, was ihn tatsächlich quer durch Europa geführt hat und zu vielen Dingen, an denen er mitgewirkt hat. Die Gründung der Evangelischen Allianz in London Mitte des 19. Jahrhunderts, auch da war einer der Gründerväter. Also das hat ihn schon sehr stark bewegt. Es ist, denke ich, gut 30 Jahre her, dass ein Leitwort, so ein Motto aus den USA als Welle nach Deutschland rüberschwappte, insbesondere zur jungen Generation, als Glaubens- und Entscheidungshilfe für den Alltag. Und zwar hat das zu tun mit diesem Armband, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Das hatte man dann Anfang der 90er Jahre. Ich war ja Pastor für junge Gemeinde damals in Remscheid und da tauchte das auf. und es ist wieder aufgetaucht. Hier bei uns ist es wieder aufgetaucht im Sommer 2024. Da haben wir unsere Gemeindebibliothek aufgegeben wegen unserem Kita-Projekt, also den neuen Mietern vieler Räumlichkeiten unserer Gemeinde. Und da haben wir dafür ja unsere Bibliothek aufgelöst. Und unter anderem fand sich noch ein original verpacktes, ich habe aber nur eins gefunden, ein original verpacktes What Would Jesus Do? Kriegt man heute im Internet für unter 2 €. Aber das war damals sehr weit verbreitet. Und das sollte auch eine Entscheidungshilfe sein, dass ich also im Alltag, in meinem Leben daran erinnert werde, an die Frage, wie würde sich Jesus denn jetzt verhalten in dieser Situation? Also was würde Jesus tun, damit ich dann daraus schließe, es wäre vielleicht richtig, in diese Richtung zu handeln und nicht zu sagen, weil ich gerade schlecht drauf bin, drücke ich meiner geliebten Angela einen rein. Also kriegt sie einen mit, sagt Geli wahrscheinlich, ich bräuchte auch noch an der linken Hand auch noch ein Armband, damit ich es wirklich nicht vergesse. Nun gut, also ihr wisst schon, das ist kann ein Lebensmotto sein oder ein Leitwort, was mir im Alltag hilft, die richtigen Glaubens- und Alltagsentscheidungen zu treffen. Ja, und damit möchte ich zum heutigen Predigttext kommen, den ich ausgewählt habe, denn ich glaube, da hält sich auch so ein Leitwort versteckt, was ich tatsächlich erst dieses Frühjahr entdeckt habe, wo ich denke, Mensch, das ist eigentlich ein schönes Wort, aber irgendwie, weil es ganz am Ende eines Kapitels steht, im letzten Vers von 2 sehr wesentlichen Kapiteln aus dem Römerbrief, da gibt es nur wesentliche Kapitel, dass es so ein bisschen untergeht, aber es würde sich eignen, als in meinen Augen auch als ein Motto für das eigene Leben als Christ. Ich lese uns die letzten Verse des 13. Kapitels im Römerbrief. Sie sind in der Lutherbibel überschrieben, Leben im Licht des anbrechenden Tages. Und da kommt Paulus, nachdem er 2 Kapitel lang sehr viel ethische Anweisungen gegeben hat, also der Sache nachgegangen ist, wie habe ich mich als Christ zu verhalten, kommt er zu folgendem Schluss. Und das tut, also alles, was er bis dahin gesagt hat, und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht mit Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für euren Leib nicht so, dass ihr seinen Begierden verfallt. Bevor Paulus hier zum Garderobenwechsel auffordert, lässt er zunächst einmal den Wecker laut klingeln. Die Zeit, also die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Es ist also höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Warum? Weil seit Ostern die Nacht im Schwinden ist und der helle Tag schon anbricht. Er sagt das hier so schön, also der Tag des Herrn ist näher gekommen als zu dem Zeitpunkt, wo ihr gläubig geworden seid. Das ist ja logisch, mit jedem Tag, den wir fortschreiten, schreiten wir auch dem Tag unseres Herrn Jesus Christus oder dem Ende der Zeiten entgegen. Und er fordert uns auf, dass wir uns angemessen für diesen Tag, auf diesen Tag vorbereiten. Und das macht er mit dem Bild des Kleidungswechsels. Also der Kleidungswechsel soll uns sozusagen bereit machen für den Tag. Dass wir alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt, alle finsteren Werke, alle dunklen Gedanken und uns neu ausrüsten und einkleiden. Doch bevor Paulus die Kleidung selbst nennt, nennt er die Waffen des Lichts, die wir anlegen sollen. Und das ist dann auch bei Luther hier fett gedruckt, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. So, das hat ja jetzt so ein Waffen des Lichts. Ich selbst bin kein Gamer, meine Hand-Augen-Koordination hat sich nicht so ausgebildet, wie es bei den jungen Menschen heute der Fall ist. Also ich bin schlichtweg zu langsam. Und dann kriegt man immer nur auf die Mütze und dann hat man auch keinen Spaß. Aber die Gamer, ich sehe hier nicht so wirklich viele, doch, vielleicht sehe ich doch ein paar Gamer. Also die Gamer kennen dieses Ideal des Lichtkriegers. Der Lichtkrieger kämpft also für das Gute gegen das Böse. Da blitzt und knallt es dann irgendwie. Also wie gesagt, ich habe mich da nie so richtig reinfinden können, unsere Kinder sehr wohl. Und dann bekämpft man als Lichtkrieger das Böse. Jetzt könnte man fragen, hat Paulus hier so eine Idee? Wir warten mal ab. Meine Generation denkt bei Waffen des Lichts an etwas anderes. Woran denken wir, die wir schon älter sind, bei Waffen des Lichts? Jetzt kommen die ja nicht mit frommen Antworten. Star Wars. Natürlich, das Laserschwert von Star Wars. Die Jedi-Ritter gegen die Sith. Und dann geht es da, also, ihr wisst das, das Dunkle ist auch ganz dunkel dargestellt. Und ja, also es ist wunderbar. Also es ist natürlich großer Blödsinn, aber es macht einfach Spaß. Dafür gehe ich sogar ins Kino, wenn ein neuer Star Wars-Film kommt und freue mich an dem Quatsch, den George Lucas da so zusammengedreht hat. Tolle Verkleidung, man kann sich wunderbar verkleiden und dann kann man also kämpfen mit dem Laserschwert. Einer meiner jüngeren Brüder hat das mal sehr ernst genommen und hatte die Gelegenheit, da sollten in seiner Schule die Leuchtstoffröhren ausgetauscht werden. Und er war zusammen mit einem anderen Schüler, hatte er den Stapel mit diesen Leuchtstoffröhren entdeckt und dann haben sie die Leuchtstoffröhren als Lichterschwerter benutzt. Das Problem ist, die Lichterschwerter macht da so kommt ganz viel Energie, wird da frei und es ist ganz gefährlich. Wenn man zwei Leuchtstoffröhren mit Schwung aneinander knallt, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Aber es waren ja genug da, sie konnten sich ja immer wieder Nachschub besorgen. Ich meine mich zu erinnern, dass es ein recht teurer Spaß wurde, den sie mit den Lichterschwertern dort hatten. Ja, genau, also auch das ist nicht gemeint. Also Paulus sieht uns hier, glaube ich, nicht in diesem Sinne, als Lichtkrieger, die in dieser Form für das Gute zu kämpfen haben. Allerdings, auch wenn Paulus uns hier und an anderer Stelle, nämlich in Epheser 6 bei der geistlichen Waffenrüstung, zu den Waffen ruft, ist damit nicht der Gedanke verbunden, wir müssten jetzt das Böse und Dunkle selbst bekriegen und besiegen. Das ist nicht der Gedanke. Es ist also nicht so, dass der Sieg von uns noch errungen werden müsste, sondern wir stehen ja sozusagen unter dem Schutzschirm des Siegers von Golgatha. Also Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha den Sieg errungen. Und das, was unser Herr Jesus Christus errungen hat, da müssen wir nichts mehr zu beitragen. Er ist der strahlende Sieger des Ostermorgens, er ist der Todesüberwinder. Und damit hat er uns sozusagen etwas eröffnet. Er hat uns nämlich seine Waffenkammer geöffnet. Also die geistliche Waffenrüstung steht uns durch seinen Sieg zur Verfügung und wir können uns jetzt ausrüsten. Und in Epheser 6 werden vor allen Dingen eine Schutzausrüstung genannt. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass hier Anfang des Jahres im Januar Jano Fugel in voller Ausrüstung eines römischen Centurios, also eines römischen Offiziers stand. Wir haben ja vom Kindergottesdienst solche Ausrüstung für unsere Weihnachtsstücke. Und da haben wir also Schutzausrüstung, nämlich das Schutzschild des Glaubens. Also wir können uns schützen durch unseren Glauben. Wir können uns schützen, wir sind durch den Gürtel, wir sind gegürtet oder sollen gegürtet sein mit der Wahrheit. Wir haben den Panzer der Gerechtigkeit, da denken wir an Fahrzeuge mit Kettenantrieb. Das war nicht der Gedanke der Antike, sondern das war so etwas, das war ihr Brustpanzer. Wir könnten das heute mit einer kugelsicheren Weste vergleichen, also auch eine Schutzausrüstung, die uns vor heimtückischen Pfeilen oder Kugeln schützen kann. Und dann haben wir da die Schuhe oder Stiefel mit der Sendungsbereitschaft, also der Bereitschaft zur Mission. Dann haben wir den Helm des Heils. Und die einzige Waffe, die genannt wird, die auch als Angriffswaffe taugt, das ist das Schwert des Geistes, nämlich Gottes Wort selbst. Das ist sozusagen unser Schwert. Damit können wir dann auch mal jemand anpieken mit der geistlichen Wahrheit des Wortes Gottes. Und im Galaterbrief nimmt Paulus auch, wie hier im Römerbrief, diesen Gegensatz auf von Finsternis und den guten Werken. Also der Werke der Finsternis, dort heißen sie Werke des Fleisches Und dagegen stellt er die geistlichen Werke, die er dort als Frucht des Geistes bezeichnet. Und da findet sich dann Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit, ein Begriff, den wir heute vielleicht nicht mehr so verwenden. Die modernen Übersetzungen sagen dann Selbstbeherrschung, das passt ganz gut. Gerade auch in unserem Zusammenhang hier in Römer 13, wo es um die Begierden geht, sagt er, Selbstbeherrschung tut euch Not. Damit wären wir bei der neuen Garderobe, die dem Wesen unseres Herrn Jesus Christus entspricht. In ihm hat die Frucht des Heiligen Geistes Gestalt gewonnen. Denn Jesus verkörpert ja all das, was dann Paulus den Galatern als Frucht des Geistes benennt. Jesus verkörpert ja Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und von daher ist er unser Vorbild. Sein Wesen könnten wir eben so zusammenfassen. Wenn ich Paulus hier in Römer 13 richtig verstehe, ist unser Hauptschlachtfeld, also das wichtigste Schlachtfeld, auf dem wir als Christen sozusagen im Kampf stehen, das ist der gegen die eigenen Begierden. Sie sollen nicht wieder oder weiterhin Macht über uns gewinnen. Sie sollen auch nicht unsere Sorgen und Denken bedrücken. Das, was Paulus hier ausdrücklich an finsteren Werken und Machenschaften nennt, sollte damals wie heute nicht wirklich die Anfechtung des Christen und der Gemeinde Jesu sein. Ich denke, das ist ja schon bei Luther kräftig ausgedrückt. Ich nehme jetzt mal eine modernere Übersetzung, die übersetzt dann also Fress- und Trinkgelage, sexuelle Maßlosigkeit, das klingt alles, die werden dann auch genannt, nach römischen Orgien, Hader und Neid im Sinne von Streitsucht und Eifersucht. Das dürften weder für die Christen in Rom noch für die Gemeinde heute alltägliche Gefährdungen sein. Also das ist nicht unsere Herausforderung, wenn wir ehrlich sind. Es dient hier dazu, das Dunkle der Finsternis zu unterstreichen. In den Kapiteln vorher, ich habe ja gesagt, dass diese Verse so eine Art Zusammenfassung sind, da malt Paulus ein sehr viel differenzierteres Bild, was unsere Alltagsethik angeht. Wir nehmen nicht an Orgien teil, wir werden in der Regel auch nicht zu Orgien eingeladen. Und das ist, es ist sehr stark eben der Gegensatz hell und dunkel, den Paulus damit nochmal unterstreicht. Doch, um im Bild zu bleiben, von dem Anziehen kommt vor dem Anziehen ja das Ablegen. Und da ist das schon ein ganz gutes Bild. Wir ziehen uns morgen ja auch nicht nur etwas über unseren Schlafanzug oder über unsere Schlafkleidung, sondern wir kleiden uns neu für den Tag ein, nachdem wir uns zuvor ausgezogen und gereinigt haben. Und das ist ein gutes Bild dafür, dass wir Buße und Beichte brauchen, also das Ablegen des Dunklen, der Sünde und der Schuld vor dem Anliegen und Anziehen des Herrn Jesus Christus, so wie wir auch von Jesus im Gebet eingeladen sind, immer wieder neu um Vergebung zu bitten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und könnte man ja fragen, wann findet das denn statt? Wann werden wir denn überkleidet mit dieser neuen Kleidung, zieht an den Herrn Jesus Christus? Wann findet das statt? Und dazu gibt es eine interessante Stelle des Paulus, damit bin ich wieder im Galaterbrief, an der er das ausführt. Das ist von Luther überschrieben, am Ende des dritten Kapitels dort, mit Befreiung zur Gotteskindschaft. Und da heißt es ab Vers 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Das muss ich jetzt mal ganz dick unterstreichen. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und dann stellt er fest, dass die Unterschiede aufgehoben sind, also nicht mehr Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid halt allesamt einer in Christus Jesus. Aber zunächst einmal wird der Zeitpunkt, wann wir Christus angezogen haben, mit unserer Taufe festgemacht. Und nun gibt es bei der Taufe ja immer so diesen Gedanken, einmal für immer, und damit ist man sozusagen safe, getauft, gleich gerettet. Das wird Paulus so nicht unterstreichen, weil er an vielen Stellen, nicht nur im Römerbrief oder hier im Galater, sondern auch in seinen anderen Briefen immer wieder dazu auffordert, sich neu einzukleiden, also Kleidung anzulegen, das Alte abzulegen und sich neu anzukleiden. So wie wir jeden Morgen neu aufstehen und jeden Morgen auch das Anziehritual haben, so haben wir, sollten wir das auch geistlich haben, dass wir immer wieder neu uns sozusagen diese Kleidung überziehen. Und damit bin ich noch einmal bei der Frage nach einem tragfähigen Lebensmotto. Ich glaube, dass dieser Vers ganz am Ende des 13. Kapitels durchaus taugt als Lebensmotto. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Zieh Jesus Christus an. Das wäre ein Lebensmotto. Zieh Jesus Christus an. Und zwar immer wieder neu, sich klarzumachen, ich überkleide mich sozusagen mit meinem Herrn Jesus Christus. Damit stelle ich mich unter, bin ich durch ihn gerettet, also für Zeit und Ewigkeit. Ich habe also einen Schutz, aber ich orientiere mich auch an seiner Ethik, an seinem Verhalten, so wie es mir das Neue Testament in den Evangelien ja nennt und wie dann ein Paulus und ein Petrus später in ihren Briefen oder ein Johannes auch wieder darauf Bezug genommen haben. Das heißt, zieht an den Herrn Jesus Christus, das wäre so etwas wie das biblische Motto für What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Oder auch, wenn wir so wollen, zum Lebensmotto unseres baptistischen Gründervaters Johann Gerhard Onken, zur Ehre Gottes und zum Wohle des Volkes. Und von ihm gibt es noch sozusagen im Rückblick auf sein Lebenswerk ein schönes Zitat. Er hätte die Gemeinden angehalten, mehr und ernsthaft zu beten um den Heiligen Geist und die feste Verbindung mit Christus. Das war ihm wichtig. Mehr und ernsthaft zu beten um den Heiligen Geist und die feste Verbindung mit Christus. Wenn man das zu allgemein formuliert findet, zur Ehre Gottes und zum Wohle des Volkes, dann wird nochmal deutlich, in welchem christlichen Sinne das bei ihm gemeint ist. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir ein gutes Leitwort für unser Leben finden, dass wir ein gutes Motto haben und dass wir in den Entscheidungssituationen unseres Alltags uns daran erinnern, dass wir Jesus Christus anziehen dürfen und dazu aufgefordert sind und dass wir das im Glauben tun dürfen, uns auf das zurückzuziehen, was in der Taufe bereits einmal begründet wurde. Amen.